SRF 2 Kultur.
Heute Abend beginnen in Berlin die 63. internationalen Filmfestspiele. Mit dabei ist auch der Schweizer Peter Liechti. Sein neuer Film Vaters Garten, die Liebe meiner Eltern, wurde in die renommierte Festivalsektion Forum eingeladen. 2009 hat Peter Liechti für The Sound of Insects den Europäischen Dokumentarfilmpreis gewonnen. Hierzulande kennt man vor allem seine Künstlerporträts wie Signers Koffer oder den autobiografischen Dokumentarfilm Hans im Glück. Michael Sennhauser hat Peter Liechti vor seiner Abreise nach Berlin getroffen.
Wer vor 10 Jahren Peter Liechtis Hans im Glück gesehen hat, kennt auch Peter Liechtis Eltern. Die hat der Filmemacher nämlich damals mit der Kamera besucht, auf seiner Rauchentwöhnungswanderung von Zürich in die Ostschweiz. Und jetzt hat er mit und über seine Eltern einen ganzen Film gemacht.
Ja, genau. 10 Jahre danach.
Für den damals 50-Jährigen war der Besuch bei den Eltern eine eher spontane Angelegenheit. Der neue Film mit dem schönen Titel Vaters Garten, die Liebe meiner Eltern, ist ganz anders angelegt, wie Liechti sagt. Ein Gemeinschaftswerk.
Diesmal war es natürlich dann eine Planung, und zwar eine langfristige Planung. Wir haben über ein Jahr lang zusammen an diesem Film gearbeitet.
Peter Liechti hat zwar nur einen einzigen reinen Spielfilm gedreht, aber auch als Dokumentarfilmer hat er stets experimentiert.
Ich finde Dokumentar ist nur so lange interessant, als man einfach gerne zuschaut. Und sobald man eindringt in die Leute, finde ich, ich persönlich habe das dann lieber in einer übersetzten Form.
Also hat er mit seinen Eltern zwar lange Gespräche geführt, aber nur einen Teil davon vor laufender Kamera. Einen guten Teil der Gespräche dagegen hat er schriftlich zusammengefasst und das Figurentheater, etwa mit Hasenpuppen, nachinszeniert.
Das wollte ich auf der Bühne aufführen, gewissermaßen als eine Wiederaufführung des Familientribunals.
Damit ist Vaters Garten zwar auch ein Dokumentarfilm, aber eben einer von Peter Liechti.
Es gibt eigentlich wie 2 Parallelfilme. Der zweite, dieser Puppenfilm, hat mich fast gleich viel Arbeit gekostet, weil niemand von uns das je gemacht hat. Wir mussten ein richtiges Drehbuch schreiben. Aber die Dialoge, die stammen von den Eltern.
Nun ist gerade beim Dokumentarfilm das Drehbuchschreiben eine spezielle Angelegenheit, denn theoretisch gibt ja die dokumentierte Realität den Inhalt vor.
Das Schreiben ist auch immer eine Leidenszeit. Es ist eine Leidenszeit, wenn man so dazwischen ist, für sich selbst etwas Wahres hinzukriegen auf dem Papier. Gleichzeitig muss man dabei auch an die denken, die das lesen. Weil man will ja von denen das Geld kriegen, man will von denen verstanden werden, man will die überzeugen.
Aber vor der Leidenszeit des Schreibens steht noch eine ganz andere Hürde, sagt Peter Liechti.
Das Schwierigste überhaupt ist, bevor man dazu kommt, sich selbst so weit zu überzeugen, dass man sich hinsetzt und denkt, die nächsten 3 Jahre werde ich wahrscheinlich jetzt mit diesem Thema beschäftigt sein.
Peter Liechti hat seine eigenen Vorstellungen und seinen eigenen Rhythmus. Um seine ungewöhnlichen Filme muss er oft ziemlich kämpfen. Heute ist er anerkannt, seit dem Europäischen Dokumentarfilmpreis von 2009 auch international.
Das war nicht immer so, aber dass ich die letzten paar Filme so machen durfte, immer Geld bekommen habe, sehe ich ein Stück weit natürlich auch als Aufbauarbeit. Also wenn es einen Vorteil gibt, Sie haben vorher die Preise angesprochen, dass man bestätigt hat, dass man, auch wenn man nicht unbedingt der Konvention entspricht in seiner Herangehensweise an die Arbeit, dass es trotzdem etwas wird. Und wenn man das ein paar Mal belegt hat und darauf aufbaut und nochmals belegt, dann hat man eine gewisse Vertrauensbasis.
Am nächsten Mittwoch hat Vaters Garten, die Liebe meiner Eltern, in Berlin Weltpremiere. Und natürlich aufgrund der von Peter Liechti geschaffenen Vertrauensbasis, aber auch aufgrund des spannenden Konzeptes und des Themas, darf man gespannt sein darauf, wie der Film tatsächlich aussieht, aber auch darauf, wie er in Berlin aufgenommen wird.
Alle 3 Jahre finden sie statt, die Schweizerischen Geschichtstage. Dieses Jahr in Freiburg. Bis am Samstag treffen an diesem Großanlass Ethnologen auf Historikerinnen, halten und hören Vorträge und sitzen auf Podien. Das Überthema global, lokal. Was das konkret heißt, dazu der Beitrag von Jennifer Kakshuri.
Die Geschichtstage. Das sind 3 intensive Tage mit Vorträgen, Diskussionen und rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine davon ist die promovierte Historikerin Stefanie Mara, Assistentin für jüdische Geschichte an der Universität Basel. Lokal, global. Für Stefanie Mara schließen sich diese beiden Aspekte nicht aus.
Das ist das, was es so interessant macht, auch in dieser Tagung. Dieses Global und dieses Lokal, das widerspricht sich nicht. Das kann in einem Menschenleben gleichzeitig vorhanden sein.
Stefanie Mara hält an den Geschichtstagen in Freiburg einen Vortrag über Salman Schocken. Der deutsch-jüdische Kaufmann, Verleger und Mäzen lebte Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland und musste 1933 zwangsweise das Land verlassen.
1933 ist er nach Jerusalem ausgewandert mit seiner Familie, hat dann aber in diesem Jerusalem ein ganz klar deutsch-bürgerlich-jüdisches Leben geführt und aufgebaut.
1933 in Jerusalem. Ein deutsches bürgerliches Leben. Dazu gehörte Hemd und Krawatte täglich. In einer Zeit, als es noch keine Klimaanlagen gab. Heiß und sandig war es am neuen Ort.
Ich habe Briefe von Salman Schocken gelesen, in dem er sich über diesen Sand beschwert, dass es einfach zu heiß ist in diesem Anzug. Dennoch wurden aber gewisse Verhaltensmuster aufrechterhalten. Ein Rosengarten wurde zum Beispiel angelegt und ein Swimmingpool, um sich abzukühlen. Also dieser Versuch, dieses deutsche Leben weiterzuführen, trotz allen Umständen, war sehr stark.
In der Ferne, in der Hitze und im Sand. Im damaligen Palästina schuf sich Salman Schocken eine deutsche Heimat, die er mit anderen deutschen Exilanten lebte und pflegte.
Er hat seine Büchersammlung mitgebracht. Die ist einerseits bestand die aus sehr wertvollen jüdischen Schriften, aber auch aus sehr großen Goethe-Sammlungen, Heine-Sammlungen. Das heißt, er hat seine deutsch-bürgerliche Bibliothek nach Jerusalem gebracht und hat sie da öffentlich gemacht für Interessierte, für Forschende, für kulturell schaffende Menschen.
Nach 7 Jahren in Jerusalem emigrierte Schocken 1940 nach New York und ab 1948 dann pendelte er zwischen der Schweiz, den USA und Israel.
So deutsch geprägt Salman Schocken war sein Leben enorm global. Das Netzwerk, in dem er sich bewegt hat, ich kann ein paar Namen nennen, das waren Hannah Arendt, Gershom Scholem, Martin Bube, Agnon, das war ein globales Netzwerk, das war deutsch geprägt, das wanderte.
Geistig lokal verankert, der Kommunikationsraum aber global über die Kontinente hinweg. Das mag erstaunen aus der heutigen Sicht, dass das so funktionierte, heute, wo wir uns per Klick schnell austauschen.
Handgeschriebene Briefe und vor allem dann auch maschinengeschriebene Briefe, all diese Menschen hatten ihre Sekretärinnen und da wurden Briefe durch die ganze Welt geschickt, da wurden Telegramme auf Schiffe geschickt. Also wenn man sich dann so einen Brief genauer anschaut, sieht man, ja, und dann bin ich in Paris und dann bin ich 5 Tage in Berlin und dann bin ich unter meiner Zürcher Adresse erreichbar und dann bin ich auf dem Schiff und unter dieser Telegrafennummer erreichbar. Das heißt, die Kommunikation war natürlich etwas langsamer, das dauert jeweils 2-3 Tage, vielleicht eine Woche, bis ein Brief angekommen ist. Das heißt aber nicht, dass die Kommunikation weniger global war.
Die Kommunikation war also genauso global wie heutzutage, wenn auch die Wege etwas langsamer als ein E-Mail waren. Salman Schocken wurde zum Weltbürger, aber seine ursprüngliche lokale Identität im deutschen Bildungsbürgertum bewahrte er sich zeitlebens, immer im Anzug und Krawatte, egal bei welcher Witterung, im Sand von Palästina, ebenso wie im Schnee von New York.
Die Schweizer Schriftstellerin Susanna Gase stammt ursprünglich aus Ungarn. Als Kind wurde sie geflüchtet, so spricht Gase selber, über ihre Flucht 1956 mit ihren Eltern. Das neue Buch von Susanna Gase heißt Süd-Sudelbuch. Der Name verhakt sich gleich im Kopf. Sudelbuch erinnert an die Aphorismensammlungen von Lichtenberg. Felix Schneider, ahmt Gase hier Lichtenberg nach oder macht sie eine Modernisierung des Sudelbuchs?
Ja, es gibt schon so Beobachtungen und Aphorismen wie bei Lichtenberg. Das stimmt, die Form ist zersplittert in Fragmente. Aber im Unterschied zu Lichtenberg werden diese Fragmente dann auch zusammengepuzzelt zu Themen. Also es gibt so Themen, Inseln, thematische Kristallisationspunkte und es gibt im Unterschied zu Lichtenberg auch Figuren. Es gibt in den Sudelsaga, es gibt die sogenannten Sudelsagas, das sind so märchenhafte Kurzerzählungen. Und es gibt auch eine ganz andere Sprache, eine Sprache, die Prosa und Gedicht ist, also so eine poetische Prosa, die Realismus und Fantastik mischt.
Susanna Gase nennt ihr Sudelbuch das Süd-Sudelbuch, ein Buch über den Süden also.
Ja, das ist das eigentliche Thema, kann man sagen. Aber es ist mein Süden, also der Süden der Erzählerin. Der geht, wenn man mal so auf der Karte rechts anfängt, von dem berühmten Karpatenbogen über die Alpen-Südseite, also gerade so Norditalien, weiter südlich dann doch nicht so. Und vor allem die Iberische Halbinsel. Außerdem gehören noch so ein paar Gebiete aus Frankreich dazu. Also das ist geografisch schon verortet. Aber das Hauptthema sind dann Reisen dort. Das können Reisen im Kopf sein, das können reale Reisen sein. Es wird viel geflogen, sie hat sehr schöne Beschreibungen von Flügen, zum Teil wirklich im Flugzeug, zum Teil halt auch einfach über dem Atlas. Es geht in jeder Hinsicht ums Herumschweifen in diesem Süden und es geht um Assoziationen. Mein Süden heißt auch, ja, woran denke ich denn, wenn ich an Süden denke? Die Südländer, die südliche Küche, Flüchtlinge. Ich bin eine Reisephilosophin, sagt sie einmal, diese Erzählerin.
Greift sie auch andere Themen auf im Buch? Sie sagen assoziatives Arbeiten.
Ja, viele. Diese offene Form lädt natürlich dazu ein. Ein großes Thema ist zum Beispiel einfach die Bewegung. Das ist sehr ungewöhnlich. Schweifen, schlendern, fliegen haben wir schon erwähnt. Aber es gibt auch ganz originelle Formen von Bewegungen, die da so beschrieben werden. Zum Beispiel die Mundbewegungen und die Gesichtsbewegungen. Wenn jemand ein italienisches A sagt, macht er ein ganz anderes Gesicht, als wenn er portugiesisch en, en, en sagt. Oder es wird beschrieben, dass jemand, der immer Prosim sagt, was angeblich Dankeschön heißt, ich habe es nicht überprüft, wird schon stimmen, dass der Mund von dem Betreffenden sich in eine Schießscharte verwandle. Also sie hat wirklich eine sehr drastische und originelle Fantasie. Und dann gibt es noch eine zweite Form von Bewegung, die sie fasziniert durch dieses ganze Buch durch, nämlich verschiedene Gangarten. Da haben wir einen Auszug ausgewählt, den hören wir jetzt.
In Wien, in der Gegend vom Museumsquartier und Volkstheater, überqueren tagsüber viele Leute gleichzeitig die Kreuzung. Und wenn sie bei Grün auf einmal losgehen, entsteht ein Gedränge, bei dem man sich unbemerkt einschleusen kann, um die Gangarten nachzuahmen. Ich hatte Hüftschwinger und Wippende vor mir, Langläufer, Siegerläufer mit langen Schritten, Zögernde, einige Erschöpfte, für die der Übergang eine lange Strecke war, manche liefen nur auf den Zehen, manche auf den Fersen, auffallend, war auch der Lendengang bei einigen jüngeren Männern, die mal den linken, mal den rechten Beckenknochen vorschoben. Und immer wieder gab es Leute, die aus einer Art Verlegenheit heraus das Gehen mit jedem einzelnen Schritt neu erfinden mussten.
In Susanna Gases Süd-Sude-Buch gibt es noch eine Menge mehr solcher kleiner Fragmente. Felix Schneider, was hält das Buch denn zusammen?
Vor allem die Erzählerin, die ähnlich wie die Autorin oder gleich wie die Autorin in Ungarn geboren ist, eine enge Beziehung zu Wien hat. Man hat es ja gehört, diese Szene vorher, Volkstheater, ein paar werden es schon erraten haben, spielte ja in Wien oder in der Fantasie in Wien, die eine sehr enge Beziehung zu einem Großvater hat, namens Endre, der durch diesen Roman geistert. Er spielt eine große Rolle. Seine Migration nach Spanien, sein Suizidversuch, gestorben ist er dann am Gluxi, also am Schluck auf. Dann kommt noch eine Figur vor, die heißt Tokul, das ist ein Fotograf, den lernt sie kennen, natürlich auf einem Kongress, auf einer Tagung für Migration. Es ist auch ein wichtiges Thema, Migration und Literatur. Und was vor allem noch das Ganze zusammenhält, ist eine permanente Reflexion auf Sprache. Auch dafür haben wir einen Auszug ausgewählt.
Ich erzähle, dass ich gut gelaunt sei und schon sollten die anderen wissen, was ich meine, obwohl ich nicht heiter bin, sondern auf eine nicht unangenehme Art ruhig. Das ist der augenblickliche Zustand. Aber dafür gibt es kein Wort. Noch nicht. Die armen, ungedachten Wörter.
Sie haben das Süd-Sude-Buch gelesen, Felix Schmeider. Jetzt halten Sie es zärtlich in den Händen. Was hat die Lektüre mit Ihnen gemacht?
Ach, die armen, ungedachten Wörter. Also die hat einen betörenden Sound, der ganz auch aufs Unbewusste wirkt. Also ich habe gemerkt, dass ich das immer wieder lesen musste. Und trotzdem lässt mir dieses Buch auch eine ganz große Freiheit, dadurch, dass es so assoziativ, so fragmentarisch ist. Das ist eine merkwürdige Mischung auch aus ganz exakter, realistischer Beobachtung im Detail, sorgfältigst gearbeitet und dann kippt das plötzlich. Sie beschreibt eine Einladungsszene und man folgt dem, ganz suggestiv und plötzlich merkt man, halt, was ist denn da los, habe ich ja überlesen, da ist ja plötzlich einer, der trägt den Kopf unterm Arm und dann merkt man, dass es vorher schon so ein Sprengsel gab, die überlistet einem auch. Sie hat wirklich auch sehr originelle Gedankenverbindungen und natürlich, in dieser großen Freiheit, in diesem fragmentarischen, manchmal packt es einem und manchmal lässt es einem auch einfach kalt. Das gibt's natürlich auch. Man müsste mal mit dir streiten. Warum machst du das so? Warum machst du das anders? Da hat's mich gepackt, da nicht. Gibt's beides. Aber insgesamt, er hat das einen unheimlichen Sog. Also das ist wirklich eine ganz schöne Lektüre.
Susanna Gases Südsudelbauch erscheint bei Edition Korrespondenzen. Und es heißt natürlich Südsudelbuch, nicht Südsudelbauch. Ein Gefängnis in Mexiko und Bertolt Brecht. Zwei völlig verschiedene Dinge, könnte man meinen. Das Goethe-Institut in Mexiko-Stadt bringt die beiden jetzt zusammen. Es lässt jugendliche Insassen Brecht aufführen, inszeniert vom deutschen Theater- und Filmregisseur Thomas Heise. Martin Polanski über junge Mörder und die Zähne des Haifisches.
Das Jugendgefängnis San Fernando in Mexiko-Stadt. Mitten in einem Wohngebiet, Mauern, Stacheldraht, dahinter knapp 200 schwere Jungs. Gonzalo, 19, sitzt wegen Mordes. Jetzt übt er Texte von Bertolt Brecht.
Du, que has dominado los cargos. Calienta tu estufa.
Der deutsche Regisseur Thomas Heise arbeitet seit gut 3 Monaten mit den Jugendlichen im Knast. Das Goethe-Institut in Mexiko hat ihn angefragt für das Projekt Kultur ins Gefängnis bringen, neue Einblicke hinter Gittern, so die Idee. Und Thomas Heise sagte sofort zu.
Wir haben ja Analphabeten teilweise und für die ist es schon sinnvoll, sich mal über den Umweg eines Gedichts mit Sprache zu befassen.
San Fernando ist so etwas wie ein Vorzeigeknast. Die jungen Insassen bekommen Schulunterricht, auf einem Hof laufen Gänse herum. Aber das Leben ist hart, sagt Gonzalo. Deshalb hat er sich gleich gemeldet für das Theaterprojekt.
Allá dentro, pues, tu dormitorio mide.
In der Zelle hängst du zu 6 auf 20 mal 5 Metern. Das ist hart, echt eine Folter manchmal. Und dann kommst du hierher, das ist wie eine Befreiung. Für einen Moment vergisst du, dass du im Knast bist.
Por un momento olvidas que estás aquí adentro encerrado.
Theater und Wirklichkeit. Die meisten Gedichte stammen aus dem Brechtband Lesebuch für Städtebewohner. Texte, die in den 20er Jahren entstanden sind, die für Regisseur Heise aber gut passen in die Megastadt Mexiko von heute und die Knastrealität in San Fernando. Das Bühnenbild, eine Zelle.
Dann wird es irgendwann hell mit Wecken in der Zelle, ganz normaler Alltag. Und während dieses Alltags fangen an, die Jugendlichen sich vorzustellen und ihre eigene Biografie mit einem der Gedichte Brecht zu verbinden. Das geht sozusagen übergangslos ineinander über. Das heißt wirklich, yo soy, und dann geht es los, ich bin, und dann wird erzählt, ich bin hier, weil ich ein Auto geklaut habe, ich bin in niemand, ich bin inexistent. Das Einzige, was ich habe, ist meine Sprache und mein Gefühl.
Gonzalo hat nie vorher Theater gespielt. Seine Bühne war die Straße, die er mit seinen Freunden und den Waffen unsicher gemacht hat. Gonzalo ist super trainiert, muskelschürt. Den Namen Brecht kannte er nicht, die Texte sind schwer zu verstehen, sagt er, aber inzwischen macht sich Gonzalo seinen Reim.
Ich komme als jemand, der se aferra algo que ya no puede cambiar.
Ich spiele jemanden, der krampfhaft an irgendetwas festhalten will, was er nicht halten kann. Und die anderen sagen ihm, du bist am Ende. Für mich heißt das so viel, dass man neu anfangen kann, auch wenn man einmal Fehler gemacht hat. Bis 2015 muss Gonzalo noch einsitzen. Was er danach macht, keine Ahnung. Theater wohl kaum, sagt er. Das Leben da draußen sei dann doch etwas anders und schwierig. Aber am Sonntag wird Gonzalo zum ersten Mal vor Publikum auf der Bühne stehen. Uraufführung von Brecht im Knast von San Fernando. Regisseur Thomas Heise macht zudem einen Dokumentarfilm zu dem Projekt, der auch in Deutschland gezeigt werden soll, vielleicht Ende des Jahres. Für Heise eine besondere Erfahrung, die Arbeit mit den schweren Jungs in Mexiko. Eins hat er gelernt.
Man kann es keinem ansehen, was er tut und wozu er fähig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Leute oder Dinge, die ich niemandem zutrauen würde. Aber der Mensch ist halt so, kann alles im Zweifelsfall. Und das gilt für alle Seiten.
Nach
fast 8 Jahren Verhandlungen hat die Stadt Leipzig die historische Musikbibliothek Peters gekauft. Die Sammlung geht zurück auf eine Stiftung des damaligen Inhabers der Edition Peters, Max Abraham, im Jahr 1893. Sie enthält unter anderem Erstdrucke und Autographen von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Felix Mendelssohn. Die Besitzer, deutsche jüdischen Glaubens, wurden Ende der 30er Jahre enteignet, der geschäftsführende Gesellschafter 1942 in Auschwitz ermordet. Nach der Wiedervereinigung wurde die Bibliothek rückübertragen, blieb aber in der Stadtbibliothek Leipzig und zu einem Teil im Bach-Archiv. Die im Ausland lebenden Erben wollten eine Anzahl Autographen versteigern. Dagegen wehrte sich der Freistaat Sachsen. Nach einem Rechtsstreit entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass es sich bei den Handschriften um besonders schützenswertes deutsches Kulturgut handelt. Der spanische Tänzer und Choreograf Nacho Duato wird Intendant des Berliner Staatsballetts. Der 56-Jährige tritt Mitte nächstes Jahr die Nachfolge von Wladimir Malakow an. Das kündigte Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit heute an. Der Spanier leitet das Ballett des Michailowski-Theaters in St. Petersburg. Er stand fast 2 Jahrzehnte an der Spitze des spanischen Nationalballetts. Sein Schwerpunkt werde im traditionellen Repertoire liegen, er wolle aber auch mit jungen Choreografen arbeiten, Namen nannte Duato jedoch nicht. Die Berliner Tanzszene ist im Umbruch. Wladimir Malakow hat vor einer Woche angekündigt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Er kritisiert den Berliner Senat, dem er vorwirft, ihn hingehalten zu haben. Auch Sascha Walz, eine der anerkanntesten Vertreterinnen des modernen Tanzes in Deutschland, hat vorgestern erklärt, dass sie für ihr Ensemble einen neuen Standort außerhalb Berlins suche. Sie sehe keine Perspektiven mehr in Berlin. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fördert die Erforschung der Geschichte von Lesben und Schwulen in der DDR. Im Rahmen eines Archivierungsprojektes sollen bis Ende des Jahres Vor- und Nachlässe von Menschen, die sich in der DDR für die Emanzipation von Homosexuellen engagierten, aufgearbeitet werden. Das teilt das Schwule Museum in Berlin mit. Es sei vielfältiges Material kirchlicher und nichtkirchlicher oppositioneller Gruppierungen vorhanden. Zu den Beständen zählen Film- und Fotodokumente sowie der Schriftverkehr mit DDR-Behörden und Konzeptentwürfe zur Gründung homosexueller Initiativen. Unter anderem stammen Archivalien aus dem Besitz von Charlotte von Mahlsdorf, der langjährigen Leiterin des Gründerzeitmuseums in Berlin-Mahlsdorf, und des Dresdner Arztes und Sexualwissenschaftlers Rudolf Klimmer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.